Ich lese einige Verse aus dem 10. Kapitel des Römerbriefes. Denn das Ende des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, der wird durch sie leben. Das Wort, das wir predigen, aber sagt, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an den Herrn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wozu lebe ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wird einmal ein Gott Rechenschaft fordern darüber, wie ich mein Leben gelebt habe? Das sind Fragen, die sich wohl die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens einmal stellen. Manche lehnen solches Fragen von vornherein ab, mit dem Argument, es ist ja noch gar nicht sicher, dass es überhaupt einen Gott gibt. Es stimmt. Mit dem, was wir unter wissenschaftlichen Beweis verstehen, können wir Gott nicht belegen. Allerdings genauso wenig das Gegenteil. Die Haltung, es gibt keinen Gott oder es gibt einen Gott, ist niemals das Ergebnis wirklich wissenschaftlicher Schlussfolgerungen, sondern ist immer das Resultat einer persönlichen Entscheidung, vielleicht auch einer persönlichen Empfindung. Deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass es viele berühmte, große Denker gibt, die meinen, es gibt keinen Gott. Und es gibt genauso viele berühmte Denker, die an Gott glauben und ihr Leben ihm anvertrauen. Andere Menschen sagen, auch dann, wenn es einen Gott gibt, der von mir Rechenschaft fordert, kann das für mich nicht schlimm ausgehen. Denn ich habe anständig gelebt, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Wir wollen solche Menschen nicht von vornherein als selbstgerecht abstempeln, denn sie meinen ja gar nicht, dass sie vollkommen seien oder dass sie keinerlei Fehler gemacht haben. Aber sie berufen sich darauf, sich immer bemüht zu haben, anständig zu leben. Und in den meisten Fällen können sie auch wirklich viele gute Taten vorweisen. Es ist einleuchtend, ganz gleich, welche Haltung ich zu Gott einnehme, dass die Frage, ob Gott existiert oder ob er nicht existiert, nicht davon bestimmt wird, wie wir Menschen dazu stehen. Und klar ist auch, letztlich unabhängig davon, wie ich zu Gott stehe, dass, falls es einen Gott gibt, es wichtiger für mich ist, wie er über mich denkt, welche Haltung er zu mir einnimmt, als welche Vorstellungen ich mir von Gott mache. Wenn das aber so ist, dann folgt auch, dass, falls Gott etwas über sich und über seine Sicht zu den Menschen sagt, dass das dann wichtiger, entscheidender ist als die Vorstellung, die ich mir aufgrund meiner Überlegungen von Gott mache. Wir glauben, dass wir in der Bibel Offenbarungen Gottes über sich selbst, Aussagen über Gott und seine Haltung zu den Menschen, die von Gott legitimiert sind, finden. Und solche Aussage über das Verhalten, über die Sicht Gottes zu den Menschen, finden wir auch in den Versen, die ich vorgelesen habe. Hier ist die Rede zunächst von dem Gesetz, das Mose beschreibt. Dieses Gesetz besagt, dass Gott die Menschen, die nach seinen Vorstellungen leben und seine Gebote halten, gerecht spricht. Und gerecht sprechen, Gerechtigkeit zusagen, bedeutet hier, dass wir vor Gott bestehen können. Gerechtigkeit meint hier eine intakte Beziehung zu Gott, die es möglich macht, in der Gegenwart Gottes zu leben. Schon hier auf der Erde, aber auch erst recht dann in einem zukünftigen Leben. Das Gesetz besagt aber auch, dass der Mensch, der in einem Punkt schuldig wird, vor Gott nicht bestehen kann, und das nicht bestehen können vor Gott wird in der Bibel auch als Tod bezeichnet. Tod sein ist das Gegenteil von dem, was die Bibel unter Leben versteht, und unter Leben ist eben dieses Leben mit Gott gemeint und zu verstehen. Das Gesetz ist gut, weil es uns sagt, was Gott will, was Gott von mir erwartet. Aber das Gesetz ist eben auch beängstigend, weil es uns deutlich macht, dass nicht nur die Menschen, die wir für böse halten, sondern auch die Menschen, die in ihren und auch in unseren Augen anständig und gut sind, vor Gott nicht bestehen können und damit dem Tod ausgeliefert sind. Das Gesetz ist hart. Aber die Gesetze Gottes sind so. Wir als Menschen können sie sinnvoll nutzen, aber wir können sie nicht ändern. Das kennen wir auch von den Naturgesetzen. Die Haltung Gottes zu uns Menschen wird uns hier beschrieben als eine konsequente und harte Haltung. Neulich hörte ich von einem Kind, das nicht verstehen konnte, dass Mose wegen der einen Sünde nicht mit in das gelobte Land Kanaan einziehen durfte. Ich verstehe das auch nicht. Aber wird nicht gerade daran deutlich, dass unsere Vorstellung von Gott, von dem, was er zu tun und zu lassen hat, von unseren Empfindungen, auch von unseren Gerechtigkeitsempfindungen, bestimmt wird. Aber unsere Fähigkeiten, Gott zu beurteilen, sind menschliche Fähigkeiten. Und Gottes Sein, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, auch wenn es uns schwerfällt. Und deswegen hat das Gesetz so etwas Beängstigendes an sich. Aber wir haben auch gelesen, in Jesus Christus ist das Gesetz zu Ende. Gott hat in Jesus Christus eine Lösung gefunden für dieses Problem, das für uns Menschen so unentrinnbar, so furchtbar scheint und für Gott selbst ja auch so schmerzlich ist. Gott hat Hilfe geschaffen, weil seine Liebe zu uns, seine Barmherzigkeit zu den Menschen genauso real ist wie sein Zorn über die Menschen, die sich von Gott losgesagt haben und von Gott lossagen. Gott wurde in Jesus Christus selbst Mensch. Und Jesus Christus, der nahm die Strafe, die auf unsere Schuld steht, auf sich. Er starb für unsere Schuld. Und in seinem Sterben wurde letzten Endes wahr, was schon im Alten Testament steht oder im Neuen: Der Sünde Sold ist der Tod. Aber das Gesetz wurde eben hier in diesem Punkt auch erfüllt. Und insofern ist Jesus des Gesetzes Ende, ohne dass er das Gesetz auflöst, sondern indem er das Gesetz erfüllt. Und darauf dürfen wir bauen. Weil Gott so gehandelt hatte, erhielt das eine Grundlage, wurde letzten Endes das wahr, was er schon im Alten Testament parallel zu dem Gesetz zugesagt hat, nämlich, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und wie dieser Weg zum Heil aussieht, zu dieser Rettung, zu diesem Bestehen können vor Gott, das lesen wir hier in diesen Worten des Römerbriefes als die Botschaft des Glaubens, die wir verkündigen. Für das Wort verkündigen ist hier ein Begriff gebraucht, der eigentlich das Ausrufen, das Bekanntmachen einer Botschaft des Königs oder des Kaisers ausdrückt. Und das Evangelium, das Wort, das wir verkündigen, das uns verkündigt wurde, ist eben wirklich eine Botschaft von höchster Stelle, von Gott selbst. Und sie besagt, dass jeder, der mit seinem Mund Jesus Christus als seinen Herrn bekennt und in seinem Herzen glaubt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, von Gott angenommen ist, gerettet werden wird. Nun, wir kennen vielleicht das Wort des Herrn. Viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, und ich bin nicht ihr Herr. Das steht in keinerlei Gegensatz zu dieser Aussage hier, denn wenn es heißt bekennen, dass Jesus Christus mein Herr ist, dann kommt darin zum Ausdruck, was bekennen ja beinhaltet, die Wahrheit sagen, der Wahrheit entsprechend auszusagen. Und wenn ich bezeuge, dass Jesus Christus mein Herr ist, dann kann ich das nur, dann ist es nur ein Bezeugen, wenn Jesus Christus wirklich mein Herr ist, der, den ich als den haben möchte, der über mein Leben bestimmt. Größere Schwierigkeiten hat mir immer das Wort bedeutet, von Herzen glauben, dass Gott Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Was heißt von Herzen glauben? Ich kannte als Kind schon die große Freude, das freudige Empfinden, was damit verbunden sein kann, wenn ich sage, der Herr ist mein Heiland. Oder die große Freude, die ich empfunden habe beim Singen des Liedes, so ähnlich, dann werden wir glänzen als Edelgestein in des Heilendes Krone. Es ist vom Inhalt schwer zu verstehen, aber ich habe dabei empfunden und freudig empfunden, was es bedeutet, zu Jesus Christus zu gehören. Aber dieses mit Freude empfundenes Wissen und Empfinden, das war doch nicht und ist auch heute nicht der normale Zustand bei mir. Und deswegen habe ich mir sehr oft notvoll die Frage gestellt, gehöre ich denn wirklich dazu? Ist denn das wirklich richtiger Glaube, der bei Gott gilt, den ich hege? Ich weiß nicht, ob Kinder und Jugendliche, insbesondere solche, die in christlichen Hause aufgewachsen sind, eine Not ist. Aber ich weiß, in meiner Kindheit und Jugend war ich sicher nicht der Einzige, der so gedacht hat. Und diese Furcht, dass mein Glaube nicht ein richtiger Glaube des Herzens ist, kam eigentlich nur daher, dass ich so belehrt wurde, oder es zumindest bei mir so angekommen ist, dass zwischen Herzensglauben und Kopf- oder Vernunft-Verstandesglauben zu unterscheiden ist. Und das liegt daran, dass wir heute Vernunft, Verstand, Entscheidungen wollen, all das dem Kopf zuschreiben. Wir alle sehen den Sitz solcher Dinge im Kopf. Das Herz wird bei uns meistens nur noch als Sitz der Gefühle, der Empfindungen genannt. Und auf dieser Grundlage fragt man sich natürlich, kann das, was ich empfinde, ein Glauben des Herzens sein? Aber diese Unterscheidung ist keine Unterscheidung der Bibel. Es ist keine Unterscheidung Gottes. Denn die Bibel kennt keine Abgrenzung zwischen Herzensglauben und Überzeugung, Verstand, Wissen und so weiter. Ich will das an einigen Beispielen erläutern. Bereits im Alten Testament in den Sprüchen steht, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber Gott lenkt seine Schritte. Von Salomo wissen wir, dass er ein weises und verständiges Herz bekommen hatte. Und im Neuen Testament lesen wir von Ananias und Sapphira, die in ihren Herzen beschlossen haben, den Heiligen Geist und die Gemeinde zu betrügen. Jesus selbst spricht von den Herzen als von dem Ort des Verstehens. Aus dem Herzen glauben bedeutet in der Bibel, mit der ganzen Persönlichkeit an Gott glauben, mit der ganzen Persönlichkeit daran festhalten, dass Jesus Christus von Gott geschickt, für uns gestorben und von Gott aus den Toten auferweckt worden ist. Dass ich auf dieser Basis mein Leben aufbaue, dass ich daran festhalte und dass mein Handeln, mein ganzes Leben bestimmt. Und daran wird auch deutlich, dass es nicht möglich ist, in diesem Sinne mit der ganzen Persönlichkeit an Gott zu glauben und an das, was er getan hat, dass das ohne Auswirkung in meinem Leben bleibt. Manchmal wird der Jakobusbrief angeführt, um zwischen Kopf- und Herzensglauben zu unterscheiden bzw. einen Unterschied zu konstruieren. Dort heißt es, dass selbst die Dämonen glauben. Aber hier geht es nicht um einen Verstandesglauben, sondern hier geht es darum, dass ein Glaube, der ohne Werke bleibt, in Frage zu stellen ist. Wir dürfen daran festhalten, wenn wir mit den Herzen glauben, wenn diese Botschaft Grundlage unseres Lebens und Handelns ist, dann spricht uns Gott gerecht. Und dann beruht meine Sicherheit nicht auf dem Gefühl, so schön das mag sein mag, nicht auf unseren Empfinden, sondern auf seiner Zusage. Und deswegen gilt sie auch dann und darf ich auch dann festhalten, wenn ich, selbst wenn ich in Zweifel komme, wenn ich unsicher bin, der Herr handelt und nicht ich. Er gibt mir die Sicherheit und nicht meine Gefühle, so schön sie sein mögen, so richtig sie sein mögen. Friede, Freude, das sind Empfindungen, die dazugehören. Aber die Zusage Gottes gilt, wer an dieser Botschaft festhält und sie zur Grundlage seines Lebens macht, der gilt vor Gott gerecht und ist in den Augen Gottes gerecht. Wir fragen uns vielleicht, wie kann ich auf dieser Basis dann die Botschaft annehmen? Und vielleicht sagst du, ich möchte ja gern, aber ich kann nicht. Könnte Gott nicht so sprechen, dass ich es erlebe? Aber Gott hat doch gesprochen. Er hat doch gesagt, was gilt und was richtig ist. Sowohl in Form des Gesetzes als auch in Form des Evangeliums, das wir heute verkündigen können. Aber vielleicht sagst du auch, na ja, aber vielleicht, er müsste eben irgendetwas tun, wo alles ganz klar ist, dass es auf Gottes Handeln zurückzuführen ist. Vielleicht einen Toten wieder ins Leben zu rufen. Aber auch das hat er doch getan. Er hat doch Jesus Christus, der tot war, wieder zum Leben auferweckt. Aber versetzen wir uns in die Lage Gottes. Was soll er noch tun, wenn wir, wenn er so ein Zeichen gibt, dann sagen, nee, das kann ich ohne Gott nicht erklären, also gibt es das nicht. Dass wir Menschen reagieren mit den Worten, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Was soll Gott noch tun? Er hat alles getan. Er hat durch die Propheten zu den Menschen gesprochen und er hat vor etwa 2000 Jahren zu den Menschen gesprochen, indem er seinen Sohn sandte und hat diesen Sohn und sein Wirken, sein Handeln, sein Sterben bestätigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Von Gottes Seite ist alles getan. Und er hat es getan, weil er dich und mich lieb hat. Weil er möchte, dass wir es in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat. Und an ihn uns wenden und an ihn und die Botschaft, die er uns sagen lässt, glauben. Und das ist schön und das ist wichtig, gerade in Anbetracht der Situation, dass es uns allen gesetzt ist, einmal zu sterben. Und dass die Bibel, dass Gott für die Zeit danach ein Gericht, von einem Gericht spricht, in dem wir uns verantworten können. Auf der einen Seite eine harte Situation, auf der anderen Seite aufgrund der Botschaft, die Gott uns sagt, hinter die er sich selbst gestellt hat, dass wir uns ganz auf Gott verlassen dürfen und er dann an uns wahrmachen kann, was er sich wünscht, dass wir seine Kinder sind, denen er seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit zuwendet, auch schon hier im Leben auf dieser Erde. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist auch ein strafender Gott. Aber er ist eben auch ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit, der trotz der schwierigen Situation eine Hilfe gewirkt hat. Die Hilfe Gottes, die ist gewissermaßen wie eine Medizin, die auch dem Kranken hilft, der nicht begreifen kann, weshalb er krank ist, weshalb er krank wurde. Und der auch nicht das Wesen seiner Krankheit verstehen kann. Aber es ist eine Medizin, die ihm hilft. Und es wäre töricht, wenn ich als Kranker eine solche Medizin nicht annehme. Genauso töricht ist es, wenn ich das Heil, die Hilfe Gottes nicht annehme, weil ich nicht verstehen kann, wie so die Menschen so verloren wurden, wieso Gott es zugelassen hat, dass das alles sich so ergeben hat. Unsere Gedanken können das sicher nicht erfassen. Aber wir dürfen wissen, Gott hat uns ein Heil geschenkt, das uns in dieser Situation, in die wir als Menschen gesetzt sind, Rettung und Heil finden können. Und das bietet er dir und das bietet er mir an. Und wir dürfen es und sollen es getrost annehmen. Amen.